Ich habe bewusst gesagt, es ist das hinterste Buch in unserer Bibel. Warum? Man hätte erwartet, dass ich gesagt habe, das ist das letzte Buch in unserer Bibel. Da habe ich mich von Adolf Heller eines Besseren belehren lassen, entschuldigt, ist vielleicht jetzt ein Wortspiel, aber sehr berechtigt. Im Buch der Offenbarung Jesu Christi werden nicht die letzten Offenbarungsgeheimnisse aus dem Herzen Gottes geoffenbart. Diese hat Gott dem Apostel geschenkt, der von allen Aposteln bezeugen konnte, ich bin der Letzte, nicht nur der Zeit nach, ich bin der Geringste, sogar ich bin nichts. Der ehemalige reißende Wolf, Saul von Tarsus, der in die Herde des guten Hirten unbarmherzig eingebrochen ist und zerrissen hat, welches Lamm ihm gerade in die Klauen kam. Diesen hat Gott herausgegriffen durch den erhöhten Herrn Jesus Christus, aus der Herrlichkeit her ihn berufend in einmaliger, besonderer Weise. Und er darf dann diese einmalige Gnade, die ihm gegeben ist, in solcher Weise erfahren und bezeugen, dass wir fast nicht mehr nachkommen, im Glaubensgehorsam da mitzumachen. Wenn er schreiben darf, mir, dem Geringsten der Apostel, ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden, zum Abschluss zu bringen, zu ergänzen, genau das, was noch fehlt, dass die Offenbarungsschrift Gottes überhaupt vollkommen genannt werden kann. Die letzten fehlenden Geheimnisse. Das ist mir übergeben worden. In einer so besonderen Weise, dass ich nicht zurückschrecke, ich rede jetzt im Namen des Apostels Paulus, das, was Gott mir durch die Gnade des erhöhten Herrn Jesus Christus geschenkt hat, dass ich das nennen muss, das ist mein Evangelium. Und dieses sein Evangelium, in welchem Gott die letzten Geheimnisse seines wunderbaren, liebenden, sich aller erbarmenden Herzens, nun, ihm geschenkt hat, dem ehemaligen Saul von Tarsus, diese Dinge sind nun so wunderbar, einmalig, dass als dieser Bekehrte, nun, Apostel Paulus, nach der Flucht aus Damaskus nach Arabien, innerlich vom Herrn so weit ausgerüstet ist, dass er wagt, nach Jerusalem zurückzukehren, um sich mit den vorhandenen 12 Aposteln nun einzufinden und wahrscheinlich in Herzensdemut fast sich zu entschuldigen. Ich weiß nicht, was er im Sinn gehabt hat, aber in dieser Richtung. Er kommt allein in den Tempel, das heißt, er kann ja nur bis in den Vorhof als Benjaminite. Da hat er ein Gesicht, kein geringeres. Da erscheint ihm der Herr selbst, Jesus, und sagt, Paulus, geh sofort und schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis von mir nicht annehmen. Ja, wer die sie, die 12? Das war für die 12 untragbar in dem Augenblick. Paulus will sich wehren und entschuldigen und sagen, ja Herr, ich möchte doch Gemeinschaft mit ihnen haben, ich möchte ja das Beste nur, nicht? Sagt Paulus, geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis nicht annehmen über mich. Bitte, ist das etwas Besonderes, was der erhöhte Herr diesem einen Gefäß der Gnade Gottes, ohne Werke und ohne Gesetz, bitte, geschenkt hat, scheint doch der Fall zu sein. Quittung haben wir dann, als er zum letzten Mal nach Jerusalem kam, nicht? Was ihm dann da widerfahren ist. Zum Glück gab es noch römische Kriegsknechte, nicht? Die sich seiner angenommen haben. Ne? Und dann war der Papst, hatte ich beinahe gesagt, in Rom, nein. Wer war da? Kaiser, Cäsar, in der Zeit, bitte? Haben wir das schon zur Kenntnis genommen? Kein würdigerer Cäsar als Nero. Und auf den hat er sich berufen. Und Gott sagt ihm, jawohl, du musst noch vor diesen Cäsar treten und Zeugnis von mir geben. Das ist das eine. Mir ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden, zu ergänzen, auf die Fülle zu bringen. Nur mir allein. Und ich fahre weiter, ja, was ich jetzt bezeuge. Und zwar so, dass, weil es sich hier durch diese Gottesoffenbarung an dieses auserwählte Rüstzeug Gottes, den Apostel Paulus, um die gewaltigen Gotteswerte handelt, die ganz nach dem Herzen Gottes sind, ohne Rücksicht auf geschöpfliche, kosmische Regeln oder dieser Werte von dieser Schöpfung. Dass er, Paulus, noch so weit gehen kann, jetzt freue ich mich in den Leiden, und das geht noch, das ist auch schon schwer verständlich. Jetzt freue ich mich in den Leiden, und was ergänzt er jetzt noch? Nicht nur das Wort Gottes. So. Und ergänze an meinem Fleische, der Leiden an meinem Fleische, was noch mangelt an den Trübsalen des Christus für seinen Leib. Ja, da darf ich auch bekennen, da habe ich mal gefragt, du Paulus, halt, Jesus hat doch gerufen, es ist vollbracht, was willst denn du da noch ergänzen an Leiden? Nicht? Ja, schreibt er so, steht so geschrieben, ja, noch viel deutlicher. Ergänze an dem, was ich im Fleische leide, das, was noch mangelt an Trübsal des Christus für den Leib, für seinen Leib. Jetzt kommt das Wort hinzu, zum Verständnis dieser gewaltigen Aussage. Wisset ihr nicht, dass schon eure Leiber, an und für sich dem Tode verfallen, schon Glieder Christi sind? Ja, das habe ich erst etwa seit 3 Jahren für mich entdeckt, wahrnehmen dürfen, hören, verstehen lernen dürfen. Also nicht erst in der Herrlichkeit sind wir dann nach der Verwandlung Glieder Christi, sondern jetzt schon. Und zwar mit einer ganz realen geistlichen Gottestat. Unser alter Mensch hier wurde von Gott, um dem Gesetz Recht zu geben und es zu bestätigen, hat Gott verfügt, da dieser alte Mensch des Arthur Muhl, ja, der gehört nach den unbarmherzigen Verfügungen dieses Gesetzes ans Fluchholz. Also, unseren alten Menschen hat Gott mitgekreuzigt. Der hing mit Christus am Kreuz. Ist mit Christus am Kreuz gestorben. 2. Wurde mit Christus begraben. Alles in Römer 6 bezeugt. So. Ja. Hat also Gott es verstanden in seiner wunderbaren Weisheit, gleichzeitig das Gesetz bestätigend und erfüllend, aber so bestätigend und erfüllend, dass gleichzeitig das Ende des Gesetzes gekommen ist, wo das Gesetz nicht mehr anzumelden hat. So. Hat Gott gleichzeitig unseren alten Menschen identifiziert mit dem am Fluchholz hängenden Heiligen Gottes. Stimmt's? Bitteschön.
sind wir dort schon Teile seiner selbst gemacht worden. Nicht erst in der Herrlichkeit.
Aha, wunderbar. Ja, jetzt ist er also jetzt schon das Haupt von uns allen, auch dem Leibe nach, dem alten Menschen nach, bitte. Unser äußerer Mensch ist schon ein Glied am Leibe des Christus. Ja, stimmt es. Wenn ich jetzt nach dem alten Menschen im Fleische leide, was Gott mir einfach auferlegt hat, sind dann das, was ich leide, gleichzeitig Leiden des Christus, wenn ich ein Glied an seinem Leibe bin. Ja. Wer leidet denn am meisten? Nicht die kleine Zehe, die mir zerquetscht ist, sondern das Haupt. Nicht? So. Und so ist jedes Leiden eines Christusgläubigen zum Leib des Christus gepflanzten Menschen, jetzt schon, jedes Leiden am Fleisch. Bitte ihr Frommen, jetzt aber passt auf, was ihr in euren Herzen mit dem macht, was ich jetzt sage. Ne? Jedes Leiden am Fleisch ist schon ein Leiden des Christus, das der herrliche Christus unbedingt braucht, um, nachdem wir vollendet sein werden, den Jammer und den Fluch und alle Gerichte Gottes in Segen und in Rettung verwandeln kann. So, ist das etwas? Aha, das ist aber viel zu schwach. Das ist. So erstatte ich, und Paulus ist unser Modell, stimmt's? Auch, aber. Was noch mangelt an den Trübsalen des Christus in Bezug auf seinen Leib, erstatte ich in meinem Fleische. Nicht, weil ich so fromm bin oder ist etwas, nein, sondern weil die Gnade Gottes meinen jetzigen Leib schon als Glied des Christus identifiziert hat. Das Ganze gar nicht anders sein. Ne? Wie lange gedenkt Gott noch unserer Sünden? Der Jugend und der Gegenwart und noch der Zukunft? Wie lange gedenkt er noch? Was, wie gedenkt ihr? Wie?
Nimmermehr.
Auf keinen Fall mehr. Das kann das Gott gar nicht mehr. Können das Engel noch? Können das unsere Nachbarn noch? Und unsere Brüder und Schwestern? Furchtbar. Furchtbar. Und wir alle meinen, wir seien schon weitgehend in das Bild Jesu Christi und unseres himmlischen Vaters verwandelt. Das funktioniert alles, liebe Geschwister, wenn wir diesen wunderbaren, unfassbaren, unglaublichen Aussprüchen unseres himmlischen Vaters einfach mit völligem Glaubensgehorsam begegnen. Ja, Vater, ich danke dir. Ich verstehe es nicht, noch nicht ganz, noch nicht halb, aber wunderbar, herrlich. Herrlich sind die Dinge. So. Und als so begnadete Glieder am Leibe des Christus, jetzt schon, dürfen wir nun an das Buch der Offenbarung Jesu Christi herantreten. Nachdem wir, Bruder Heinz Schumacher würde sagen, nachdem wir bei unserem Klassenlehrer, Bruder Paulus, in die Schule gegangen sind, ja, die anderen Lehrer haben auch noch Nebenfächer, die für uns nötig sind, uns etwas zu sagen, nachdem wir von unserem Klassenlehrer belehrt worden sind, haben wir hier die letzten Offenbarungen aus dem Herzen Gottes empfangen und nicht aus dem hintersten Buch in der Bibel. Also Bruder Heller sagte, die Offenbarung Jesu Christi ist nicht das letzte Buch in der Bibel, sondern nur das hinterste. Versteht ihr jetzt? Die letzten Dinge der Offenbarung Jesu Christi hat Gott dem Apostel übergeben, denn sogar die zwölf, sogar der Beste unter ihnen, Petrus, nur schwer verstanden hat und andere gar nicht. So, Offenbarung Jesu Christi. Eben kommt mir noch ein wunderbares Wort dieses Apostel Paulus in den Sinn. Ja, bevor ich das ausspreche, lesen wir die ersten Verse, die ersten drei Verse. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten oder Sklaven zu zeigen, was rasch geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend, hat er, Jesus, es seinem Knecht Johannes gezeigt, mitgeteilt, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Und jetzt, glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Haben wir uns nicht schon alle gefragt, aber da fällt es uns doch sicher schwer, beim Lesen gerade dieses Offenbarungsbuches Jesu Christi durchgehend glückselig zu sein. Ne? Wenn wir ein unbarmherzigeres Gericht nach dem anderen angekündigt finden. Ne? Glückselig. Und dieser Apostel Paulus darf seinem geliebten, echten Sohne im Glauben, Timotheus, schreiben, vom Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Noch einmal. Das ist dem Apostel Paulus übergeben worden. Ein Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, der in Herrlichkeit glückselig ist, trotzdem er diese Dinge im Buch der Offenbarung Jesu Christi zur Durchführung genehmigt hat. Und mutet uns noch zu, dass auch wir beim Lesen dieser Dinge glückselig sein können. Ja. Jetzt ran an die Sache. Nämlich, da fiel mir auf, Vers 1, und durch seinen Engel sendend, hat er, Jesus, es seinem geliebten Johannes mitgeteilt. Dann habe ich mich gefragt, ja, Herr, warum kannst du nicht mehr persönlich mit deinem geliebten Johannes sprechen? Warum muss da, hätte beinahe gesagt, ein Engländer dazwischen geschaltet werden? Dürfen wir so fragen? Na bitteschön. Wollt ihr fragen, so fragen, steht geschrieben. Ganz kühn.
Vers 1,17 sagt es, Johannes fiel um wie tot, als er den Christus sah. Könnt ihr nicht mehr hören.
Wo liestest du?
Offenbarung 1,17, und als ich ihn sah, der sich offenbart hat, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Dann kann er diese Botschaft nicht mehr aufnehmen.
Danke. Auch das kommt noch dazu, danke. Aber jetzt. Durch seinen Engel sendend. Nach diesem Wort hat ja der Herr Jesus, auch jetzt in der Herrlichkeit, einen Engel, der die Ehre hat, wie bezeichnet zu werden. Von dem sagt Jesus, das ist mein Engel, nicht? Und die Schrift sagt, durch seinen Engel sendend. Jetzt darf ich daran erinnern, dass wir belehrt worden sind, dass wenn wir im Alten Testament immer wieder lesen vom Engel des Herrn, das sei der Herr Jesus, der Engel des Herrn. Bis ich stutzig geworden bin, zu welchem der Engel hat der je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann an einer Stelle steht von diesem Engel des Herrn, sagt der Herr, hüte dich vor ihm, denn er, der Engel, wird eure Übertretungen nicht vergeben. Darf man da etwas stutzig werden? Ich bin nicht nur stutzig geworden, sondern ich durfte dann zur Klarheit durchdringen, dass überall, wo Engel und wo auch irgendein Engel und ein Engel des Herrn erscheint, nie der Herr Jesus persönlich vorhanden ist.
sondern der Herr Jesus ist immer der Herr. Und dieses Wort können wir nur im Heiligen Geiste aussprechen, dass es vor Gott bevollmächtigt gilt. Herr Jesus kann ich nur im Heiligen Geist aussprechen. Er, Jesus, ist immer der Herr. Und der Engel des Herrn ist immer der hochgeehrte, erschaffene Engelfürst, majestätisch oder Herkunft oder Prägung, welchen der Vater seinem Sohne als Adjutanten zur Verfügung gestellt hat. Wie ein hoher Offizier einen Adjutanten hat, der seinem Vorgesetzten fast an den Augen ablesen will, was kann ich für meinen Herrn tun. Da frage ich ja, warum jetzt ein Engel dazwischen? Zwischen dem erhöhten, verherrlichen Herrn Jesus Christus und seinem geliebten Johannes, der ist ja unterdessen hier etwa 100 Jahre alt geworden. Also ganz sicher ein Vater in Christo. Ja. Warum kann jetzt der erhöhte, verherrlichte Herr mit diesem einmaligen Vater in Christo nicht mehr persönlich reden? Warum muss da ein Unterhändler dazwischen geschaltet werden? Antwort: Weil die Dinge, um die es in diesem Buche geht, nicht nach dem Herzen Gottes sind. Dinge, die er nur für gut gefunden habe, hat, sie für kurze Zeit zur Durchführung zu genehmigen, und hat noch beschlossen, dass gerade diese Dinge, die er genehmigt hat, an denen er kein Wohlgefallen hat und als vollkommene Sache sowieso nicht beurteilt, sondern nur für gut gefunden hat, sie zur Durchführung für kurze Zeit zu genehmigen. Und zwar diese Zeit, die weiß wie lange ginge, hat Gott noch gewaltig abgekürzt. Stimmt's? Aha. Um seiner Barmherzigkeit willen. Und ich sage, weil diese Dinge nicht nach dem Herzen Gottes sind. So. Gibt es im Alten Testament schon ein Zeugnis in Bezug auf die Haltung Gottes, während er Gerichte über seine geliebten Geschöpfe durchführen lässt? Nicht von Herzen plagt er die Menschenkinder. Steht so geschrieben. Jawohl. Aha. Darf ich wiederholen? Weil diese Dinge nicht nach dem Herzen Gottes sind. So. Biblisches Modell für diesen Vorgang, Zwischenschaltung eines Unterhändlers zwischen dem Herrn und seinem Diener, dem Vielgeliebten, Josef, ohne Zweifel Modell für Christus, Jesus Christus. Als die 10 Männer antreten vor sein Angesicht, sich vorstellen, wir sind Männer eines Vaters, Kleinviehhirten aus Kanaan, was seid ihr? Kundschafter seid ihr? Nein, mein Herr, deine Knechte sind redliche Leute. Redliche Leute. Oh weh. Da wusste der hohe Herr in Ägypten, solange diese Burschen noch redliche Leute sind, kann ich denen leider nicht um den Hals fallen. Was er am liebsten getan hätte. Ja. Solange muss ich noch harte Worte mit den Burschen reden. Stimmt's? Aber solange er harte Worte mit den Brüdern reden musste, hat er was verfügt zwischen sich und die Brüder? Einen ägyptischen Dolmetscher. Und dem lag es ausgezeichnet, da die Kleinviehhirten da so richtig zu stäuben und klein zu, ja, zur Schnecke zu machen, wie man sagt. Ja. Denn die Ägypter verachteten die Kleinviehhirten, lesen wir. So. Also da hat Josef den richtigen Funktionär eingesetzt. Dem lag es. bitte, liegt es hier heiligen Engeln, unbarmherzige Gerichte durchzuführen, die sie selber beantragt haben? Liegt es ihnen?
Sehr, sehr. Ah, ist das eine Parallele?
Ja. Das geht dann so weit, und da kommen wir hier im Buch der Offenbarung auch noch an den wunderbaren Punkt, dass ausgerechnet, als dann die Sache mit dem Sack, mit dem Becher des Josef im Sack des Benjamin funktionierte und sie wieder vor dem hohen Herrn stunden und wussten, ja, jetzt ist aus mit uns. So. Da konnte nur noch einer dieser zehn, Benjamin war jetzt dabei, ne? Nur noch einer den Mund öffnen und Worte aussprechen gegenüber diesem hohen Herrn, welche das Herz dieses hohen Herrn so trafen, dass wir lesen, da konnte Josef sich nicht mehr halten. So. Wer war es? Es war der Bruder, der damals, als sie ihn in die Grube geworfen hatten, den anderen neun sagte, Brüder, was haben wir für einen Gewinn, wenn wir den da umbringen lassen oder umkommen lassen? Jetzt kommen ja gerade die Händler, haben wir noch einen Gewinn. Das ist der Stammvater der Juden. Und dass der arme Judas, auch Judas hieß, nicht wahr, gewinnsüchtig, ne? Bitte schön, das sind so sonderbare Dinge. Ja. Die Barmherzigkeit unseres Gottes gar nicht in Verlegenheit bringen, sondern Gelegenheit geben, ja. Seine Barmherzigkeit erst recht unter Beweis stellen zu können. Alle diese Dinge, ja gut. Sodass sich Josef nicht mehr enthalten konnte, dann ist sich zu offenbaren, was macht er jetzt? Zieht sich zurück ins innerste Gemach, weint sich aus, wäscht sich, kehrt zurück. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt. Aber fürchtet euch nicht. Nicht ihr habt mich nach Ägypten gebracht, sondern Gott, der eine solche Rettung werden ließ, wie es heute vor aller Welt zutage getreten ist. Das ganze Haus eures Vaters ist gerettet, ganz Ägyptenland ist gerettet und die ganze damalige Welt wurde gerettet. Ja. Allerdings, jetzt kommt's, ihr Zehner, ihr gedachtet es allerdings böse zu machen. Und dafür hat der Herr euch geschüttelt, die 15 oder mehr Jahre in der Zwischenzeit. Ja. Ihr allerdings gedachtet es böse zu machen. Gott aber, als er eure bösen Herzensentwürfe erforscht hatte und sie zur Durchführung gegen mich genehmigt hat, ne, gedachte es, gut zu machen. Also, alle diese furchtbaren Gerichte in diesem hintersten Buch in der Bibel, ne, von unserem Gott der Barmherzigkeit und Liebe und Güte und Langmut genehmigt, was wissen wir jetzt schon? Hat die Dinge nur genehmigt, weil auch hier gedachte es gut zu machen. Und zwar für alle Betroffenen. Er ist ja bescheiden und demütig von Herzen. Ich darf sagen, da hat unser Gott es nicht nur gedacht, gut zu machen, sondern sehr gut zu machen, wunderbar zu machen, anbetungswürdig zu machen. Sonst hätte Gott diese Dinge gar nicht genehmigt. Käme sie gar nicht zur Durchführung. Ist es gut, wenn wir zuerst das Herz unseres himmlischen Vaters und damit das Herz Jesu Christi kennen, im Heiligen Geiste, durch sein Wort, um dann an die Gerichte heranzutreten, ohne an Gott selbst und seiner Liebe irre werden zu müssen? Ist es gut? Ja. Nicht nur gut, sehr gut und bitter nötig. Ne? Und bitter nötig. Denn was jetzt dann kommt über den Erdkreis und ihre Bewohner, ist so unheimlich, so erschütternd, Himmel und Erde erschütternd, nicht? Dass da nur eine Verwurzelung in der Liebe Gottes, gibt es sowas? Steht so geschrieben? Verwurzelt in der Liebe, schreibt Paulus, ne? Gegründet
auf eine unerschütterliche Grundlage und so weiter. Ja. Dann, liebe Geschwister, auf einmal können wir die ganze Schrift, Offenbarung Jesu Christi, von A bis Z zu lesen beginnen und ständig glückselig sein, gleich dem Evangelium der Herrlichkeit unseres glückseligen Gottes. Ja, wenn er so ist, dürfen wir das dann auch so sein. Also wäre ja ganz normal. Ne? Aber wie ist das bei uns möglich, wenn wir ihn nicht kennen? Nicht sein Herz kennen? Nicht selber in seinem Herzen zur völligen Ruhe gekommen sind? So. Durch seinen Engel sendend hat er es seinem Knechte mitgeteilt. Also, was liegt in dieser kurzen Bemerkung? Wer noch Bedenken haben sollte, der lasse sich den letzten Atomkern von Bedenken jetzt austilgen, wenn wir im hintersten Kapitel dieses hintersten Buches noch zur Kenntnis nehmen, Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott, der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und jetzt, was widerfährt dem Greisen, vielgeliebten und in der Liebe vollkommen gemachten Apostel Johannes? Und ich, Johannes, bin der, welche diese Dinge hörte und sah. Und als ich hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels. Offenbar war der Engel an Herrlichkeit mit wem fast zu verwechseln? Mit dem Herrn Jesus selber. Weil er der Engel Jesu Christi ist, der Engel des Herrn ist, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin ja nur dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten. Aha. Ist also dieser Engel der Herr Jesus selber? Nein, das ist der Engel des Herrn Jesus, der Engel des Herrn. Und dritter Zeuge hier, Kapitel 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu zeigen. Also klarer könnte es nicht mehr bezeugt werden. Kapitel 1, Vers 7, Offenbarung Jesu Christi. Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Alle Stämme des Landes. Ja, wir haben ja hier drin den Hinweis, dass ein Augenblick kommt, wo aus allen 12 Stämmen Israels genau 12.000 abgezählt sind, nicht? Und auf den Namen Jesus Christus versiegelt werden. Kapitel 1, Vers 18. Ende 17. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Zeitalter zu Zeitalter, und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schlüsselgewalt, die bis Golgatha der innehatte, dem Gott bis dahin die Gewalt des Todes übergeben hatte, dem Satan. Als dieser den Tod, den Hades, den Sheol beherrschende Gott, Satan, die in seine Umklammerung geratene Seele des heiligen Gottes nicht behalten konnte, weil die zu sehr brannte in der Glut der Liebe Gottes und so weiter. Und er ihn so so rasch wie möglich wieder loswerden wollte, genau wie Jesus ein Vorbild im Alten Testament für sich in Beschlag nimmt, nämlich Jona im Bauch des großen Fisches. Der Fisch hat ihn verschlungen, nicht? Und wie legt Jesus diese Situation aus? Gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, also muss des Menschen Sohn, was seine Seele betrifft, 3 Tage und 3 Nächte wo sein? Im Herzen der Erde, im Hauptquartier dessen, der die Gewalt des Todes hatte. Also was ist der Fisch? Totenreich. Und der Bauch des Fisches, Hauptquartier, Zentrale, Herz ist immer Zentrale eines Wesens. Ja. 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. So. Wir bedauern immer, hat Bruder Georges Kahn uns zu belehren gepflegt, den armen Jona im Bauch des Fisches, hat uns dann darauf hingewiesen, ja, wir könnten auch einmal Erbarmen haben mit dem Fisch. Denn der Jona war für den Fisch offenbar ein unverdaulicher Brocken, nicht? Ja, ohne Zweifel. Ne? Unverdaulich, ohne Zweifel, buchstäblich. Ja. War der Fisch froh, als er den Brocken wieder los hatte? Ne? Aha, bitte. Können diese alttestamentlichen Modellvorführungen unseres Gottes, die die Weisen und Klugen in dieser Welt als Bluff und dummes Zeug ablehnen, nicht? Uns Offenbarungen schenken, Augen öffnen für Dinge, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen sind. Aber ganz gewaltig und wunderbar. Jetzt hast nicht mehr du die Erstlingsansprüche in dieser Schöpfung oder als Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters, sondern die sind jetzt nach unseren gegenseitigen Vereinbarungen mit einem Schwur rechtskräftig geworden, nämlich, dass im Moment, wo ich mich in deine Gewalt begeben habe, dass du über mich verfügen kannst, als Lösegeld, nicht, für alle in deiner Gewalt ruhenden Seelen, meine Seele dir zur Verfügung gestellt habe, ist die Rechtslage die, dass ich jetzt von dem Moment an der Erstgeborene aller Toten bin, der Erstgeborene aller Geschöpfe und der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Bitte, mein Herr, ich gehe erst raus aus deinem Hauptquartier da, wenn du mir sämtliche Schlüssel des Hades und des Todes ausgehändigt hast. So, bitte schön. Nicht nur das, sondern durch die Anwesenheit dieser gottgefüllten heiligen Seele des Sohnes Gottes im Scheol hat die verborgene Weisheit der Liebe Gottes es gerade noch verstanden, sämtliche Wehen des Todes aufzulösen. Das heißt, nicht, Wehen sind sonst Anzeichen zur Geburt, nicht, zum Leben. Die Wehen des Todes immer noch schrecklicher, immer noch furchtbarer, immer noch hoffnungsloser und so weiter. Nicht. Die Wehen des Todes hat er da unten aufgelöst und die Schlüssel des Hades und des Todes in seiner Hand. Ein Grund zur Glückseligkeit? Ich öffne und niemand wird schließen. Und ich schließe und niemand wird öffnen. Jetzt können wir aber auch bei diesem Wort erst wann glückselig sein? Wieder wenn wir das Herz dessen kennen, der nun diese Schlüsselgewalt hat. Wir bleiben noch schnell in Kapitel 1. Ich möchte aber auch sagen, es ist jetzt schon bald 4 Uhr. Und ich möchte um 4.15 Uhr schließen. Sind also gerade noch 20 Minuten. So. Die Dinge, die nun dem greisen Apostel Johannes durch den Engel gezeigt worden sind, die Gerichte und weißt was alles, für die bekam er sofort den Auftrag, Vers 11. Was du siehst, schreibe in ein Buch, geschehen, und sende es den sieben Versammlungen. Die sind mit Namen genannt. Und diese sieben Versammlungen, nach Vers 4, sind geografisch wo? Johannes den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Damals war Asien nur eine kleine römische Provinz, ganz im Westen von unserem heutigen Kleinasien. Es sind ja da sieben Gemeinden genannt, Ephesus, Smyrna und so weiter, und da weiß man heute noch genau, wo die lagen. Wirklich ein Siebengestirn da auf der Erde, da unten. Schreibe den sieben, oder Johannes, den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Seinen Gruß. So. Hat dieses Wort uns durch Paulus belehrt, etwas zu sagen? Nein, sehr viel, nicht nur etwas. Du weißt dieses, Timotheus, dass alle, die in Asien sind, von Ephesus bis Laodicea, sich alle von mir abgewandt haben. Nicht vom Evangelium als solchem und nicht von Jesus Christus, aber von der Sonderbotschaft der Gnade Gottes ohne Gesetz und ohne Werke, haben die sich alle abgewandt und in welcher Richtung hingewandt? Nach Jerusalem.
Bitte Kassette wenden.
Nicht vom Evangelium als solchem, und nicht von Jesus Christus, aber von der Sonderbotschaft der Gnade Gottes, ohne Gesetz und ohne Werke, haben die sich alle abgewandt und in welcher Richtung hingewandt? Nach Jerusalem. Da waren alle gläubigen Juden an den Herrn Jesus gläubig, Tausende, sogar Zehntausende könnte man lesen, und alle waren Eiferer für das Gesetz. Das müssen wir, muss ich sagen, Katastrophe. 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 Denn nach dem Galaterbrief sind wir durch diesen teuren Preis nicht nur losgekauft von der Macht der Finsternis und des Todes, sondern gleicherweise vom Gesetz losgekauft. Steht so geschrieben? Ja. Losgekauft vom Gesetz. Nicht nur vom Fluch des Gesetzes, sondern vom Gesetz losgekauft. Ja, und jetzt will ich, als Losgekaufter vom Gesetz, hat Gott den teuren Preis hingegeben, ausgehändigt, bezahlt. Und jetzt fange ich an, ein Eiferer für das Gesetz zu sein, von dem ich Gott durch das teure Lösegeld losgekauft hat. Ist das eine Katastrophe? Ja, gell? Eure Antwort ist nicht so überzeugend, ja. Halleluja. Ja. Liebe Geschwister, wo stehen denn wir? Wo stehen denn? Wir sind sicher keine Eiferer für das Gesetz, da haben wir schon gemerkt, oh weh. Da kämen wir nicht durch, ne? Aber so ein bisschen, ja, halt doch noch. Also schließlich so. Ja, wenn man zu mir dann kommt, vielleicht kommt nachher auch jemand zu mir, aber gell, Bruder Mungel, die 10 Gebote, die müssen wir doch halten, nicht? Und der Fragesteller oder die Fragestellerin ist überzeugt, dass es nur Ja sagen kann, nicht? Ja, wenn der Bruder Mungel dann mit der Gegenfrage antwortet, liebe Schwester, lieber Bruder, hältst du den Sabbat genauso, wie das eines der 10 Gebote das fordert? Nein, das gilt ja für uns nicht mehr. So? Ja, hast du noch nie gelesen, liebe Schwester, lieber Bruder? Wenn ich alle Gebote halte und strauchle nur in einem, dann bin ich alle anderen schuldig. Also wenn ich eines der 10 Gebote überzeugt bin, das muss ich nicht mehr halten. Und halte es auch nicht. Was bin ich dann? Dann habe ich schon die Quittung gegeben, abgegeben vor Gott. Also, auch Christus hat uns auch losgekauft von den Forderungen der 10 Gebote, mit denen nämlich bei jeder Übertretung des einzelnen Gebotes der Fluch des Todes drauf lag. So. Petrus ist derjenige, der den Apostel Paulus von allen 12 noch am besten verstanden hat. Er ist mit einigen Genossen in Antiochien. Fasst sie ein Herz, sagt, Brüder, hier sind nun die Christusgläubigen aus den Nationen, die Unbeschnittenen, aber jetzt gläubig an den Herrn Jesus. Und ich wurde belehrt, achte du nicht für unrein, was Gott gereinigt hat. Ja. Also, wir setzen uns mit ihnen zu Tisch. Gut. Gesagt, getan. Auf einmal sagt, du, einer, du Petrus. Was ist? Da kommen etliche von Jakobus aus Jerusalem. Aber schnell ist, weg. Die dürfen uns ja nicht sehen, nicht? Wenn die das dem Jakobus in Jerusalem melden würden, dann wären wir alle abgeschrieben. Bitte? Ist so. Noch viel schlimmer. Zum Glück ist Paulus dabei. Und sagt, du, Petrus, eben hast du richtigerweise die Zwischenwand der Gebote in Satzung, das Gesetz abgebrochen, nicht? Und hast mit den unbeschnittenen Heiden Tischgemeinschaft gepflegt, nicht? Petrus, wenn ich das, was ich eben abgebrochen habe, glatt wieder aufbaue, nicht, dann stelle ich mich selbst als Übertreter dar, Petrus, nicht? Und so hast nicht nur du geheuchelt, Petrus, sondern durch deine Heuchelei hast noch deine Genossen mit hineingenommen. Ja, ist eine klare Situation. Ging es da so ganz fromm zu, so lieblich, oder hat es da geknattert? Ja, bitte, sind das Dinge, die ein und dieselben Dinge sind, oder sind das zweierlei Dinge? Sagt ja nichts. Die Antwort ist deutlich schon in der Fragestellung und in der Darstellung der Tatsachen. Ich pflege das so zu vergleichen, als Petrus als einziger an jenem Morgen früh wagte, als der Herr ihnen begegnete auf den Wassern wandeln. Sie meint, es sei ein Gespenst, dass sie merken, es ist der Herr. Der Petrus wagt, der Herr, sprich zu mir, dass ich auch über die Wasser gehen kann. Bitte, Petrus, komm. Gut, er kommt und wandelt über die Wasser, blickt im Moment die Wasser an und beginnt zu sinken. Was heißt jetzt das mit dem, was ich da von Petrus und Jakobus erzählt habe? Da wagte Petrus, auf dem Meere der Nationen zu wandeln. Und als er die Vertreter des Jakobus erblickte, begann er zu sinken. Aber weiter. Wenn nun diese 7 Gemeinden nicht direkt angeredet werden, sondern Johannes muss die Adresse immer an wen richten? Nicht an den Vorsteher der 7 Gemeinden und nicht an die 7 Gemeinden. sondern an den Engel jeder einzelnen Gemeinde. Und sind sie, die Engel, nicht allzumal dienstbare Geister? Und Menschen sind keine Geister. Engel. Warum? Wer sich unter Gesetz stellt, oder gar eifersüchtig gesetzt ist, ist unser Gott den gesetzgebenden Engeln gegenüber, hat er sich verpflichtet, dass sie wieder richterliche Ansprüche erheben und die sich dem Gesetz Unterstellenden nach ihrem Gesetz richten können. Nicht nur nach Gnade. Nicht nur nach Evangelium. Ah. Den Engel der Versammlung, über jede dieser Versammlung hat Gott sofort einen Engel eingesetzt, einer der heiligen Engel, die gesetzgebende Behörde waren, und sagte, du bist verantwortlich jetzt für diese Gemeinde, die sich unter euer Gesetz gestellt hat. So. Dann sind wir nicht erstaunt, dass bei 5 Gemeinden die Anrede von den 7 lautet, ich kenne deine Werke. Steht so geschrieben. Ja. Und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Ist das die Sprache der Gnade Gottes? Ich bin bescheiden und sage nicht ganz. Ihr habt mich verstanden. Gar nicht. Was stellt die Gnade Gottes für Bedingungen an uns? Hat Gott uns in Christo alles geschenkt? Ist ein Geschenk noch ein Geschenk, wenn Bedingungen damit verknüpft sind? Ist Gnade noch Gnade, wenn Bedingungen damit verknüpft sind? Ja. Ha. Jetzt möchte ich mal, jetzt bin ich neugierig. Jetzt möchte ich mal entdecken können, zu welcher der 7 Gemeinden wir da gehören. Oder wenn ich es noch barmherziger, wie weit wir noch zu einer dieser 7 Gemeinden in Asien gehören. Da würden wir erschrecken. Ich auch. Aber wunderbar, sagt Gott etwa, also wenn ihr jetzt erst recht eifer für dieses Gesetz seid, das meinen Sohn umgebracht, an Flurholz gehängt hat, wenn ihr jetzt noch eifer seid, dann, ja, dann ist Christus für euch vergeblich gestorben, dann will ich von euch überhaupt nichts mehr wissen. Nein. Was macht Gott? Ja. Er kennt ja die Söhne Israels und Judas sehr gut. Besser als sie sich selbst, denn ihnen wurde das Gesetz vom Sinai beinahe schon im Mutterleib eingeimpft, in Fleisch und Blut. Bitte. Und das Manna, das sie empfingen, woher kam das Manna? Von welcher Gegend auf dem Sinai? Was waren das für Blüten? Nein, das war Himmelsgetreide. Engelsbrot aß der Mensch. Warum jetzt Brot der Engel da auf einmal? Ja, ich kann nur sagen, aussprechen, wie ich es sehe. Als diese heiligen Engel, die es gut gemeint haben mit ihrem Gesetz, dass Israel noch diese unbarmherzige Zuchtroute auf schnellstem Wege wieder zurückgeführt zu Gott werden könnte, entdecken mussten, oh weh, das nach unserer Meinung zum Leben gegebene Gesetz wirkt sich aus als ein Gesetz des Todes und der Verdammnis, ne? Wie Paulus schreibt. Dass sie beim Herrn angetreten sind, Herr, wir, die wir das Gesetz angeordnet haben, wir sind ja heilig, gerecht und gut, wie das Gesetz, das wir angeordnet haben. Bitte. Ja. Vielleicht, weil wir eine Himmelsspeise haben von dir, nicht? Die uns dazu befähigt. Ne? Herr, ich konstruiere jetzt, bitte. Herr, wie wäre es, wenn du uns genehmigen würdest, dass diese himmlische Speise, die uns zu solcher, mit solcher Kraft versieht, wenn wir die dem Volke Israel jetzt übergeben könnten, dann könnten die in der Kraft dieser Speise, ist das ein biblischer Ausdruck, in der Kraft dieser Speise, konnte ja wer? Welcher Prophet? Elias? Ne? Unter dem Holunder oder Weißhornbusch, ne? Sagt der Herr, ich will nicht mehr leben, nimm meine Seele von mir. Ne? Legt sich nieder und schläft ein. Da weckt ihn wer? Ein Engel, also auch nicht der Herr Jesus. Ne? Weckt ihn ein Engel und sagt da, iss und trink. Ne? So. Das macht er, sagt nicht mal Danke, legt sich nieder und schläft wieder. Ne? Dann weckt ihn der Engel so gleich mal, du komm, iss noch mal und trink. Ne? Ja, das waren nun Engelsteine, die er bekam. Und das lesen wir jetzt bei Elias. Und in der Kraft dieser, sagen wir, Engelspeise, dieses Himmelsgetreides, das er bekam und trank, ne? Götterspeise, ne? Konnte er 40 Tage und 40 Nächte wandern bis an den Sinai. Aha. Und Israel konnte 40 Jahre wandern durch die Wüste, aber nur in der Kraft des Mannes. Und wenn wir dann bei David und seinen Freunden, seinen Helden lesen können, die hatten Angesichter wie Löwenangesichter. Und der Knabe David als Kleinviehhirte, wenn sein Löwe kam, ging er auf ihn zu, machte, und der war erledigt, nicht? Ja, so lesen wir, nicht? Den Löwen einfach erwirkt, sage ich. Bitte. Und ist es nicht so, bis heute die unerklärlichen, ja, übermenschlichen Kräfte, die im Volke der Juden vorhanden sind. Ne? Also ich darf hier nicht mehr stehen bleiben, aber sehen wir, den 7 Gemeinden in Asien, gläubig an den Herrn Jesus, aber eifrig für das Gesetz, nach Jerusalem eingestellt, aber sich abgewandt von meinem Evangelium, der Gnade Gottes ohne Gesetz und ohne Werke. So. Können wir jetzt dankbar sein und frohlocken, dass wir in dieser vollkommenen Herrlichkeit der Glückseligkeit der Gnade leben dürfen, die uns Gott in Christo und damit alles geschenkt hat. So, Kapitel 1 verlassen wir. Kapitel 4, die Herrlichkeit am Throne Gottes erscheint. Ringsum vom Thron Gottes gehen jetzt die Gerichtsverfügungen aus. Alle, die noch kommen. Aber was lesen wir da? Rings um den Thron Gottes ein Regenbogen. Nicht nur halbe Sache wie bei uns, ein Halbkreis, sondern rings um den Thron ein Regenbogen. Hat der Regenbogen uns auch ein Evangelium zu verkünden? Das ist das Zeichen des Friedensbundes, den ich, spricht er zu Noah nach der Flut, den ich gemacht habe mit allem Fleisch. Worin besteht denn die Gesinnung des Fleisches? Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft wider Gott. Da hat Gott sich erlaubt, mit seiner gesamten Feindschaft in seiner Schöpfung, ohne sie zu fragen vorher, einen Friedensbund zu schließen. Darf sich unser Gott so etwas erlauben, ohne seine Feinde vorher zu fragen? Dann frage ich, wen hat Gott vorher gefragt, darf ich dich erschaffen? Niemand. Wen hat er gefragt, darf ich dich zuerst einmal der Vergänglichkeit unterwerfen, nachdem ich dich geschaffen habe? Auch niemand. Darf er dann auch ohne jemand zu fragen, gleich Frieden mit ihm machen, für Zeit und Ewigkeit? Das ist der Regenbogen. Das heißt, alle Gerichte Gottes, die jetzt von Gott genehmigt sind, zur Durchführung kommen, in wunderbarer Weise abgekürzt, zeitlich auf Minimum. Ich darf gleich sagen, die 2 Tage der Rache, erste 3,5 Jahre auf die Weisung der Nation, zweite 3,5 Jahre die große Drangsal selbst, diese Tage der Rache gingen, wenn Gott sie nicht abgekürzt hätte, 2000 Jahre, je 1000 Jahre, hat sie abgekürzt auf 2 mal 3,5 Jahre. Ist das etwas? Wenn er sie nicht abgekürzt hätte, verstehen wir jetzt vielleicht, dann würde was übrig bleiben? Dann würde kein Fleisch, wieder kein Material übrig bleiben. Könnte unser Gott da zusehen? Ne? Kann unser Gott es angeordnet haben, so furchtbare, unbarmherzige Gerichte während 2000 Jahren, dass dann am Ende dieser Gerichte von seiner Schöpfung nichts mehr übrig bleibt? Könnte unser Gott das angeordnet haben? Ah, dämmert so langsam da bei uns. Nicht? Ja. Nachdem er das genehmigt hat, hat aber gesagt, meine Herren, aber ich erlaube mir, die Sache kurz zu machen. Ja. Und zwar so kurz zu machen, dass das Gegenteil von dem herauskommt, was ihr meint. Wir machen jetzt gleich den Sprung dorthin, wo wir in Kapitel 7, Vers 14, Kapitel 7, vorerst Vers 4, lesen mal von 144.000 und so weiter. Und was lesen wir dann auch noch? eine große Volksmenge, so groß, dass niemand sie zählen kann, also eine unzählbare Schar. Dann, und wie sehen die aus? Wo sind die? Wohin bewegen sich die? In weißen Kleidern und herrlich mit Hafen und weiß dann alles. Und folgen dem Lamme, wohin es immer geht. So, freuen wir uns doch, nicht? Ja, aber es kommt das Schönste, aber wirklich das Schönste. Vielleicht nicht, wer das schon gemerkt hat. Zum Glück stellt ein Engel einem anderen die Frage, ja, was ist da los? Woher kommen denn die? Das geht ja gar nicht. Oder was gibt es ja überhaupt nicht? Wie heißt die Antwort? Das sind die, die aus der großen Drangsal gekommen sind. So. Wie viele große Drangsale gibt es im Ratschluss Gottes? Wie viele? Antwort? Eine einzige. Denn vorher war es nie so und nachher nie mehr so. Aha. In dieser großen Drangsal sind, lass mich einmal kühn sagen, höchstens noch 1% von Menschen da, die um des Namens Jesu willen da hineinkommen. Kommen die beiden Zeugen in die große Drangsal? Die werden entrückt. Kommt der männliche Sohn in die große Drangsal? Der wird ja auch entrückt, Mann. Gerade in der Mitte, vor den zweiten 3,5 Jahren. Kommt das Weib mit der Sonne bekleidet? Kommen die 144.000 in die große Drangsal? Ja, die werden alle vorher entrückt oder in Sicherheit gebracht. Das Weib mit der Sonne bekleidet, mit den 12 Sternen in ihrer Krone, das sind die 144.000 aus Israel, denn die 12 Sterne stellen die 12 Stämme Israels dar. Josef hat ja einen Traum, nicht? Sieht seine, die 12 Brüder, Söhne Jakob, als 12 Sterne. Da haben wir es auch. Den Mond unter ihren Füßen, das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis, Satan unter ihren Füßen, ganz klar. Und dieses Weib wird fern vom Zugriff des Drachen für die zweiten 3,5 Jahre, diese 42 Monate, in einer kosmischen Wüste in Sicherheit gebracht. Und dann, ich will sie in die Wüste führen, ihr dort zum Herzen reden und ihr von dort aus ihre Weinberge wieder zurückgeben. Von dort aus verpflanzt Gott sie dann, wenn er das tausendjährige Reich eingerichtet hat da unten, wieder hierher zurück auf die Erde. Also jetzt noch einmal mit einem Wort. In die große Drangsal, wo nur noch die Zornschalen fallen, kommen nur Menschen, die Gott und Christus abgelehnt haben. So. Die wenigen, die da noch hineinkommen, werden wie folgt festgehalten, hier nämlich, von den 7 Gemeinden. Da wird in einer Gemeinde gesagt, tue Buße in Bezug auf die Lehre des Bileam. Und wenn du da nicht Buße tust, in dieser Hinsicht, dann werde ich dich in die große Drangsal werfen. Das zweite, tue Buße da von der Hure Isabel. Und wenn du da nicht Buße tust, aus der Gemeinde so und so, dann werde ich dich in die große Drangsal werfen. Das sind also nur Einzelne angeredet, die in besonderer Weise innerhalb dieser 7 Gemeinden gesündigt haben, oder? Der Sünde verharrten. Also was haben wir hier? In dieser einen schrecklichsten Gerichtsperiode, die Gott in seiner Barmherzigkeit abgekürzt hat, hat diese Verfügung der Barmherzigkeit Gottes was fertiggebracht. Einen Ertrag in die Scheunen seiner Herrlichkeit und seines Lebens in Christo Jesu, den Gott bisher überhaupt noch nie, selber noch nie erlebt hat. Und wo die Engel staunen, was ist da los, gibt es ja gar nicht. Gedachte es Gott gut zu machen, als er genehmigte, dass die 7 Zornschalen ausgegossen wurden. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Wunderbar. Anbetungswürdig. Können wir so langsam auch glücklich sein, die 7 Zornschalen, und da die Stunde, Minute gekommen ist, gehen wir jetzt gleich zu den 7 Zornschalen. Und jetzt kürze ich die Zeit auch ab, das wird also nicht 4 Uhr, sondern nur noch etwa 5 Minuten.
Und dann sind wir so weit, dass wir uns sagen können, ja, also wenn es so steht mit der Durchführung der Gerichte Gottes, ausgerechnet in diesem Buch, jetzt an höchster, unheimlichster, unbarmherzigster Stelle, bei den 7 Zornschalen, wenn es da so ist, ja, dann kann es ja bei allen anderen unheimlichen, unbarmherzig erscheinenden Gerichtsverfügungen unseres Gottes nicht anders sein, sondern auch noch umso wunderbarer, als wir da meinen, irre werden zu müssen an der Treue und Liebe und Barmherzigkeit unseres Gottes. Also, wir schlagen auf Offenbarung 15. Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel. Groß und wunderbar. Jetzt sind wir aber gespannt, was da Wunderbares kommt. 7 Engel, welche 7 Plagen hatten, die letzten. Denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Was sind das für 7 letzte Plagen? Ausgerechnet die 7 Zornschalen, wie wir gleich sehen werden. Und in Vers 4 können wir noch lesen, wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Was liegt denn in dieser Frage für eine selbstverständliche Sache? Wer sollte, Herr, dich nicht fürchten und deinen Namen nicht verherrlichen? Dieser Ausspruch der Engel, ne, hat inhaltlich die Tatsache, dass in diesem Ausspruch festgelegt ist, ja, ist ja unmöglich, dass irgendjemand da Gott nicht mehr fürchten und ihn nicht verherrlichen könnte. Wer sollte dich, Gott, nicht fürchten und dich verherrlichen? In der Frage liegt eine überragende, eine überwältigende Sicherheit. In positiver Weise aber jetzt. Vers 5. Und nach diesem, Mitte Vers 4 noch. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Vers 5. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Und die 7 Engel, welche die 7 Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reinem glänzendem Linnen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der 4 lebendigen Wesen gab den 7 Engeln 7 goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes, der da lebt von Zeitalter zu Zeitalter. Ich kann diesen Vorgang kaum besser kurzfassend so bezeichnen. Was hier uns gezeigt wird, was hier vorgeht dann, geschieht, übertrifft auch die herrlichste Prozession, die je in Rom vollzogen worden ist. Jetzt wird der Tempel der Hütte Gottes geöffnet. Es kommen 7 Engel, hochheilige Engel hervor, strahlend weiß gekleidet, goldene Gürtel, goldene Schale. Ja. Ist das eine Prozession? Was haben wir gelernt? Und ein anderes großes Zeichen, wunderbar. Wunderbar. Ohne Zweifel. Aber das Wunderbarste kommt jetzt erst. Da pflege ich zu sagen, wenn ich hier hätte verfügen dürfen oder müssen, dann hätte ich Blechkübel angeordnet, keine goldenen Schalen. Ja, zu diesem Gerichtszweck. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt. Was heißt denn das?
nur noch die Gebete aller Heiligen zu allen Zeiten füllen jetzt den Tempel, und von der Macht, worin besteht denn die Macht unseres Gottes, seine Liebe, und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vorbei sind, vollendet waren. Was heißt das? Unser wunderbaren Gott, wunderbarer Gott. Und was der Sohn sieht, zuerst den Vater tun, was macht er dann? Dann tut er das Gleiche. Unser wunderbarer Gott zieht sich, während nun Engel hervortreten aus dem Tempel, ne? Mit diesen furchtbarsten letzten Gerichten antreten, in einer wunderbaren Prozession, hochheilig geht es dazu, zieht er sich zurück. Und niemand konnte eintreten, das heißt, ich, Gott, bin jetzt für niemand zu sprechen, meine Herren. Zieht sich zurück in den Tempel, sodass niemand eintreten kann. Nicht? Das Allerheiligste heißt ja Sprachort im Alten Bund, Audienzsaal. Ich bin für niemand zu sprechen. Jetzt zieht sich Christus und Gott, wie damals Josef, zurück ins Innerste gemacht und weint sich aus und kommt erst wann wieder zum Vorschein? Ist erst wann wieder zu sprechen? Wenn diese unbarmherzigen Gerichte abgeschlossen sind. Denn in ihnen ist der Zorn des Grimmes Gottes abgeschlossen. Vollendet. So. Und wie Gott jetzt wieder zu sprechen ist und was das bedeutet, haben wir eine feine und jetzt diese Stunde abschließende Aussage in Jesaja 18. Jesaja 18. In den ersten Versen haben wir das viel geprüfte, geschlagene Volk Israel vor uns. Ein Volk geschleppt und gerupft, aber wunderbar, seitdem es ist. Der Nation von Vorschrift auf Vorschrift, von Zertretung, deren Land Ströme beraubt haben, das sind die Heerscharen der Nationen, ihr alle Bewohner des Erdkreises und so weiter, Panier und Posaune, Krieg, und jetzt kommen die Gerichte Gottes, Vers 4. Jesaja 18, Vers 4. Denn also hat Jehova zu mir, Jesaja, gesprochen, ich will still sein, und will zuschauen in meiner Wohnstätte. Wie heißt die Wohnstätte Gottes auch anders? Tempel, nicht? Wie heitere Wärme bei Sonnenschein. Wie steht da unser Gott vor uns? Als Gott eines Evangeliums der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. So wird er hier beschrieben. Aber in was für Geschehnissen da auf der Erde? Wie heitere Wärme bei Sonnenschein, wie Taugewölk da oben in der Ernteglut. Was sagt Jesus? Die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters. Und die Glut der Ernte sind die unbarmherzigen Feuergerichte hier. Das ist die Glut der Ernte. Und währenddem und der Höhepunkt der Glut der Ernte des Endes dieses Zeitalters sind die Ausgießung der sieben Zornschalen. Finden wir dort unseren Herrn ganz einsam im Heiligtum, für niemanden zu sprechen. Nur noch ungestört aller Gebete aller Heiligen gedenken zu können, und ich fahre da jeweils weiter, um auch keinen Stoßseufzer einer Oma, gläubigen Oma, für einen entgleisten Enkel zu vergessen, der jetzt auch zur Zeit der Zornschalen da hineingekommen ist. Warum hat Gott so lange gewartet? Weil er jetzt, wo die Not und die Schrecken und die Gerichte am unheimlichen sind, Zornschalen, seine Gnade in einer Weise dem verlorenen Enkel zuteilen kann, wie er es nur unter diesen schrecklichsten äußeren Verhältnissen tun kann. Deshalb hat er so lange gewartet. Also ich fahre in meinem Gleichnis weiter und sage, und so ist dann der von allen verachtete und von den Formen abgeschriebene Enkel einer der unzählbaren Schar. Die Engel verstehen das nicht. Und andere Formen verstehen es auch nicht. Wer das Herz Gottes ein wenig hat kennenlernen dürfen, beginnt es zu verstehen. Halleluja, halt, 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 halt. Sie haben mitten am schönsten abgebrochen. Wie Taugewölk in der Ernte Glut. Ja, was ist denn das Taugewölk? Was bedeutet Tau? Tau stellt in der Schrift die mildeste, wunderbarste Art und Weise dar, wie das Wort Gottes tröstend auf niedergeschlagene Seelen und Geschöpfe getragen wird. Tau war das Transportmittel dieses Himmelsgetreides um das Lager Israel. Der Tau stieg auf und die Mannaschiff blieb liegen. So. Also, Darreichung des Brotes vom Himmel. So. Und jetzt bei Nebukadnezar, als er in seinen 7 Gerichtszeiten schmachtete, lesen wir: Und der Tau der Himmel benetzte ihn so lange, bis er erkannte, wer Gott ist. Und das ist dieser Gott allein. Gott ist und die Konsequenzen zog. Ja. Gott ihn herausführte aus dem Gericht, ihm die Ehre gab, ihn verherrlichte vor aller Welt, Nebukadnezar. Und was macht Gott mit diesem Nebukadnezar? Fügt ihm noch größere Herrlichkeit hinzu, als er vorher hatte. Ja, es hört aber alles auf. Nur die Liebe Gottes nicht. Also, ja, Taugewölk, währenddem da unten die Zornschalen fallen und die Gerichte vollzogen werden. Ja, das Taugewölk sind wir. Das Taugewölk sind wir. Wir sind ja die Darstellung des Wortes Gottes. In Christo Jesu. Und während unten diese unbarmherzigen Gerichte laufen, hat Gott uns oben vollendet über den Richterstuhl Christi. Hat Gott die Glieder seines Leibes fertiggestellt als Taugewölk, damit, wenn die Glut der Ernte vorüber ist, er was tun kann, jetzt auf die dem Gericht Verfallenen das Tau des Himmels so lange regnen lassen kann, bis sie alle erkennen, wer Gott ist und sie ihn anbeten und verherrlichen können, die dem Gerichte verfallen und übergeben. Und bitte, wenn ich Nebukadnezar und er dann was macht? Warum hat Gott alles das überhaupt genehmigt? Damit schließe ich jetzt. Weil er wusste, nur wenn ich bereit bin, mit meinen geliebten Geschöpfen einen Schmerzens- und Todes- und Fluchesweg zu gehen mit ihnen, für kurze Zeit. Nur auf diesem Weg der Tiefen der Gerichte kann ich eine Höhe der Vollendung erreichen für alle Geschöpfe, die ich ohne diesen tiefen Weg auch als Gott nie erreichen könnte.
Möchte ich 2 Verse lesen. Daniel 9. Im 9. Vers. Man muss das ganze Kapitel aber einmal lesen, um schon hier bei Daniel festzustellen, wie der Daniel in der Gefangenschaft, in der Not, in der tiefsten Not, durchblickt zum Vaterherzen. Die Not, in die sich Daniel und das Volk, die Juden, befinden, in der Gefangenschaft. Da heißt es,
Des Herrn, unseres Gottes, sind die Erbarmungen. Die Gerichte sind um ihn her, er schaut aber die Erbarmungen Gottes, des Vaters. Sind die Erbarmungen und die Vergebungen. Und was dahinter steht, denn wir haben uns gegen ihn empört. In der bewussten Empörung, die der Daniel erkennt, ist er sich der Erbarmung Gottes bewusst. Im 19. Vers, da heißt es, der Daniel ist hier ein Kämpfer des Glaubens. Es geht also um die Hoffnung, um die Erwartung. Ich lese das Ende des 18. Verses damit. Denn nicht um unserer Gerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen vor dir nieder. Ich lese diese Stelle noch einmal. Denn nicht um unserer Gerechtigkeiten willen, nach der er sich sehnt, er sehnt sich nach Gerechtigkeit, aber es geht ihm nicht um seine Gerechtigkeit, legen wir das Flehen vor dir, o Gott, nieder, sondern um deiner Erbarmungen willen. Um deiner Erbarmungen willen. Herr, höre, Herr, vergib. Herr, merke auf und handle. Daniel ermuntert Gott, nun handle, mach mal schnell.
Das wäre jetzt Zeit.
Ja, ja, es handle um deine Erbarmungen willen. Und handle. Zögere nicht um deiner selbst willen. Um deiner selbst willen, mein Gott. So spricht Daniel, man meint gerade, man würde im Epheserbrief lesen, nicht? Ja.
Nicht? Aus der Welt für ihn selbst.
Für ihn selbst.
Um deiner selbst willen.
Daniel 9. Bitte, dass noch zwei Brüder mit uns beten und wenn es der dritte sein darf, noch der Daniel Muhl. Ich habe hier aber aus dem Daniel 9, dem 18. Vers, nur die Hälfte gesagt. Und durch das Gebet angeregt, möchte ich die zweite Hälfte auch noch lesen. Denn um was es bei dem Daniel hier geht, um deiner selbst willen, da sagt er, denn deine Stadt Jerusalem und dein Volk sind nach deinem Namen genannt.
Ihr lieben Geschwister, nachdem unser Enkel Daniel doch aufgefordert worden ist, ein Wort zu sagen durch Gebet, wurde ich erinnert an etwas sehr Eigenartiges, aber sehr Feines für uns und für mich Opa in dem Fall besonders. Die meisten von uns kennen ja einigermaßen meine grafischen Darstellungen in Bezug auf biblische Zeitrhythmen und zeitprophetische Zeitspannen und Zeitpunkte.
Fortgang auf Kassette 3.